Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
Ya Yahya, khudh al-kitab biquwwatin wa atayna-hu al-hukma sabiyan
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahja, bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahja Johannes an. O Jahja, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber. Ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden, war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 1. September 2023, gleich dem 10. Schahriwar 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister Amir Abdullahian von Präsident Assad empfangen. Libanon. Außenminister Amir Abdullahian trifft Parlamentspräsidenten und Hezbollah-Chef. Außenminister Amir Abdullahian rät Libanesen zur raschen Wahl eines Präsidenten. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister Amir Abdullahian von Präsident Assad empfangen. Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Amir Abdullahian, der sich derzeit in Syrien aufhält, ist am Donnerstagmorgen, Ortszeit, vom syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zu einem Meinungsaustausch empfangen worden. Bei diesem Treffen unterstrich Amir Abdullahian die Notwendigkeit, dass alle Parteien die Souveränität und territoriale Integrität Syriens respektieren und erklärte, die Islamische Republik Iran stehe Syrien weiterhin bei der Vollendung des Prozesses der Terrorismusbekämpfung zur Seite. Die Regierung, die Nation und die Armee Syriens hätten einen globalen Terrorkrieg gegen sich selbst gewonnen und jetzt ist Syrien in bester Verfassung, sagte Amir Abdullahian und fügte hinzu, wir sind sehr froh darüber, dass die Region und die Welt heute die Realität und Macht Syriens erkannt haben. Obwohl die Feinde Syriens weiter versuchen, durch Sanktionen und wirtschaftlichen Druck auf die Regierung und das Volk von Syrien ihre politischen Ziele zu erreichen. Zu Beginn dieses Treffens gratulierte Bashar al-Assad der Islamischen Republik Iran zum Beitritt zur BRICS-Gruppe und fügte hinzu, dies zeige, dass sich die Welt verändert habe und dass das, wofür Sie und ich eingetreten seien, richtig gewesen sei. Laut dem syrischen Staatschef bestehe die US-Strategie darin, einerseits ihre eigenen Interessen in der Region zu sichern und andererseits Spannungen und Krisen zwischen den Ländern und Nationen der Region zu schüren, einschließlich der Kluft zwischen Schiiten und Sunniten oder Iranern und Arabern. Assad begrüße dabei die Initiative Teherans, die Beziehungen zu den arabischen Ländern der Region zu stärken, und bezeichnete sie als strategischen Schritt. Amir Abdullahian traf am Mittwochabend in der syrischen Hauptstadt Damaskus ein, wo er vom stellvertretenden Außenminister Syriens begrüßt wurde. Neben dem Treffen mit dem syrischen Premierminister nahm der Außenminister gestern an einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem syrischen Amtskollegen teil und beantwortete die Fragen von Journalisten. Libanon. Außenminister Amir Abdullahian trifft Parlamentspräsidenten und Hezbollah-Chef. Außenminister der Islamischen Republik Iran, der sich seit Donnerstag gestern im Libanon aufhält, ist heute Freitag zu Gesprächen mit dem libanesischen Parlamentspräsidenten und Hezbollah-Generalsekretär zusammengekommen. Hossein Amir Abdullahian, Außenminister der Islamischen Republik Iran, der gestern Nachmittag an der Spitze einer Delegation von Damaskus kommend in Beirut eintraf, führend heute Mittag, Freitag, ein ausführliches Gespräch mit dem libanesischen Parlamentspräsidenten Nabih Berri. Dies ist Amir Abdullahians fünfter Besuch im Libanon seit seinem Amtsantritt vor 2 Jahren. Bei dem Gespräch zwischen dem Außenminister der Islamischen Republik Iran und dem libanesischen Parlamentspräsidenten ging es um die Beziehungen zwischen Libanon und der Islamischen Republik Iran sowie die aktuellen Entwicklungen im Libanon. Zuvor hatte sich Amir Abdullahian in Beirut mit dem Generalsekretär der libanesischen Hisbollah, Sayed Hassan Nasrallah, und Führern der beiden wichtigen palästinensischen Widerstandsbewegungen, Hamas und Islamischer Dschihad, getroffen. Außenminister Amir Abdullahian rät Libanesen zur raschen Wahl eines Präsidenten. Unmittelbar nach seiner Ankunft in der libanesischen Hauptstadt Beirut hat der Außenminister der Islamischen Republik Iran libanesische Parteien zur raschen Einigung auf einen Präsidenten aufgerufen. Hossein Amir Abdullahian, Außenminister der Islamischen Republik Iran, sagte nach seiner Ankunft in Beirut bei einer Pressekonferenz zu den Zielen seines Libanon-Besuchs gegenüber Reportern: Die Islamische Republik Iran will nichts als Güte, Stabilität und Frieden für den Libanon. In Gesprächen im Libanon werde ich hochrangige Verantwortungsträger des Landes aufrufen, durch Verständigung und Dialog so schnell wie möglich einen Präsidenten zu wählen, erklärte der Außenminister. Doch seien es das Volk und die klugen Führer von Libanon, die über die Wahl des Präsidenten entscheiden sollten, sagte der iranische Chefdiplomat und fügte hinzu: Wir glauben, dass die Führer und das Volk des Libanon über das nötige Fingerspitzengefühl verfügen, um eine politische Entscheidung zur Wahl eines Präsidenten zu treffen und diese politische Situation abzuschließen. Und wir bitten Gott, den Allmächtigen, immer um das Beste für die Regierung, die Nation, die Armee und den Widerstand Libanon. Amir Abdullahian forderte außerdem alle regionalen und überregionalen Länder auf, im Rahmen einer umfassenden wirtschaftlichen und kommerziellen Zusammenarbeit zur Verbesserung der libanesischen Wirtschaft beizutragen. Er betonte außerdem, die Islamische Republik Iran werde ihre starke Unterstützung für den Libanon fortsetzen. UNIFIL-Mandat im Libanon um 1 Jahr verlängert. In der Donnerstagssitzung des Sicherheitsrats ist das Mandat der UNIFIL-Truppen im Libanon um 1 weiteres Jahr verlängert worden. Der UN-Sicherheitsrat stimmte am Donnerstag für die Verlängerung des Friedenssicherungsmandats der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon, UNIFIL, im Südlibanon. 13 Länder stimmten für die Resolution 2695. Russland und China enthielten sich der Stimme. Der Forderung des Libanon, die Bewegungsfreiheit von UNIFIL einzuschränken, wurde in der endgültigen Resolution nicht entsprochen. Die libanesische Armee muss aktiv, dauerhaft und schnell im Südlibanon stationiert werden. Israel muss außerdem seine Streitkräfte aus dem Norden von Al-Raj und dem an die blaue Linie angrenzenden Gebiet abziehen. Hamas-Mitglied nennt Treffen von Hamas-Führern mit Irans Außenminister positiv. Osama Hamdan, einer der Führer der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, hat in einer am Freitagmorgen abgegebenen Stellungnahme das jüngste Treffen des Außenministers der Islamischen Republik Iran, Hossein Amir Abdullahian, mit den Führern der Hamas und des Islamischen Dschihad in Beirut als positiv bezeichnet. Laut Al-Mayadin sagte Hamdan dazu weiter, das Treffen mit Amir Abdullahian, dem Außenminister der Islamischen Republik Iran, war positiv und es gab eine Diskussion über die aktuellen Aggressionen des israelischen Regimes. Bei diesem Treffen hatte der Außenminister der Islamischen Republik Iran den Führern der palästinensischen Widerstandsbewegungen die Unterstützung Teherans zugesichert. Das hochrangige Hamas-Mitglied fügte hinzu, das Treffen zwischen Amir Abdullahian und den Führern der Hamas und des Dschihad sei angesichts der Verschärfung der Angriffe der Besatzer im Westjordanland von besonderer Bedeutung. Zudem sei das Treffen eine über die Einheit und Geschlossenheit der Widerstandsachse, unterstrich Hamdan abschließend. Medienberichten zufolge führte Amir Abdullahian am Donnerstag in Beirut ein Gespräch mit den Führern der beiden wichtigen palästinensischen Widerstandsbewegungen, Hamas und des Islamischen Dschihad, in einer nicht öffentlichen Sitzung. Außenminister der Islamischen Republik Iran traf am Donnerstag auf dem Flughafen Beirut ein, wo er von Verantwortlichen des Landes begrüßt wurde. Zuvor besuchte Amir Abdullahian Syrien und traf dort den Staatschef, den Premierminister sowie seinen syrischen Amtskollegen. Gefechte in Ostsyrien. Nach mehrtägigen Zusammenstößen zwischen Söldnern und von Washington unterstützten rivalisierenden Gruppen in Ostsyrien hat das US-Militär ein Ende dieser Auseinandersetzungen gefordert und gewarnt, dass diese bewaffneten Konflikte zur Wiederbelebung der IS-Terrorgruppe beitragen könnten. Nachrichtenquellen berichteten über Zusammenstöße zwischen den beiden von den USA unterstützten syrischen demokratischen Kräften SDF und dem Militärrat von Deir ez-Zor in Ostsyrien und die Verhaftung mehrerer Führer dieses Rates durch die SDF sowie Übertreffen des US-Militärs mit den Anführern der von ihm und der Türkei unterstützten Terrorgruppen in Ankara. SDF-Kräfte griffen demnach die Häuser mehrerer Anführer des Militärrats von Deir ez-Zor in den Gebieten Chaschman und Al-Azizia in der Provinz Al-Hasaka sowie in der Umgebung von Ruiran. Nach Angaben der US-Nachrichtenagentur Associated Press sind bei den am Montag begonnenen Zusammenstößen zwischen diesen Gruppen in der ölreichen Provinz Deir ez-Zor im Osten des Landes mindestens 40 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Das seien die schlimmsten Zusammenstöße zwischen diesen Gruppen in den letzten Jahren gewesen, hieß es dort dazu weiter. Unter dem Vorwand der IS-Bekämpfung sind seit 2015 hunderte US-Soldaten in Ostsyrien stationiert. Bei den Zusammenstößen traten Mitglieder der von Kurden geführten SDF-Kräfte gegen ihren ehemaligen Verbündeten, den von Arabern unterstützten Militärrat Deir ez-Zor und einige regionale arabische Stämme ein. Am Donnerstag kam es in verschiedenen Teilen der Region entlang der Grenze zum Irak zu vereinzelten Zusammenstößen, bei denen beide Seiten Berichten zufolge Verstärkung anzogen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 29 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 24 Grad, Mashhad 22 Grad, Isfahan 28 Grad, Shiraz 26 Grad und Bandar Abbas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bahram Gudarzi mit dem Titel Khab-e-Ishq, das heißt Traum der Liebe.
بر روی تو بود خاک و خاک صفا را که از کعبه طلوع کرد یارا، او جان جهان نمای عشق است، آری به خدا خدای عشق است، او جان جهان نمای عشق است، آری به خدا خدای عشق است. ای کعبه عشق زادگاهم، مهتاب خجل ز روی ماهت، خورشید اسیر یک نگاهت، ای جان به فدای خاک راهت، ای جان به فدای خاک راهت، ای کعبه فدای خاک روحت، ای جان به فدای خاک روحت، ای کعبه عشق زادگاهت، مهتاب خجل ز روی ماهت، خورشید اسیر یک نگاهت، ای جان به فدای خاک روحت.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran. Liebe Hörerfreunde, im Rahmen der Sendereihe Mit uns durch den Iran befinden wir uns bei der Beschreibung der Sehenswürdigkeiten der schönen historischen und weltbekannten Stadt Isfahan. In unserem letzten Beitrag haben wir Ihnen über das älteste Hotel der Welt berichtet, nämlich die umgebaute Karawanserei in Isfahan, die zum Fünf-Sterne-Hotel Abbasi wurde, das nach dem Safaviden-Herrscher Schah Abbas I. benannt ist. Wir berichteten Ihnen ja schon, dass in der Zeit der Safaviden-Herrschaft sehr viel gebaut wurde. Zu diesen Bauaktivitäten gehören auch die großen historischen Brücken in Isfahan, die sich über den Soyan-Derud spannen und über die wir heute mehr berichten wollen. Soyande bedeutet der Gebärende und Rud heißt Fluss. Der Soyan-Derud entspringt im Zagros-Gebirge und zwar am höchsten Berg in diesem Bergmassiv, das sich von Nordwest bis Südwest Iran erstreckt. Der höchste Berg im Zagros ist der Gelbe Berg oder Sardkuh mit 4550 Metern Höhe. Er wird auch Bachdiori-Berg genannt. Seit tausenden Jahren fließen die Quell- und Schmelzwässer aus dem Zagros zu dem mächtigen Soyan-Derud zusammen und die Stadt Isfahan bildete sich an seinen Ufern. Der Fluss teilt die Stadt in einen nördlichen und einen südlichen Teil. Der Soyan-Derud ist der größte Fluss in Zentral-Iran und ein großer Segen für diese weite zentrale Ebene Irans, wo er viele Gärten, Plantagen und Felder bewässert und die Grundlage für deren Fruchtbarkeit ist. Aufgrund des harten, steinigen Flussbettes und Untergrundes dieser Ebene kehrt das Bewässerungswasser des Flusses nach dem Verzickern in den Gärten und Feldern zum Teil wieder zum säuernden Fluss zurück. Daher wurde diesem Fluss der Name der Gebärende zuteil. Aufgrund seiner großen Bedeutung wurde er auch von vielen Dichtern und Schriftstellern gewürdigt, beschrieben und besungen. Ein Fluss ist, liebe Hörerfreunde, da müssen auch Brücken sein, um ihn überqueren zu können. In Isfahan finden wir deshalb heute rund 11 Brücken aus verschiedensten Jahrhunderten. Die älteste, die heute noch erhalten ist, ist die Pulle Shahristan. Sie liegt weiter stromabwärts und schon außerhalb der Stadtgrenze, wodurch sie weniger touristische Bedeutung hat als die Brücken Siusepol und Polechodju im Stadtzentrum. Aber dennoch ist auch sie ein architektonisches Meisterwerk ihrer Zeit. Die wie baugähnliche Wellenbrecher aus dem Fluss regenden steinernen Füße der Shahristan-Brücke stammen, so vermutet man, aus der Herrschaftszeit der Sassaniden, also noch aus dem 3. Jahrhundert nach Christus. Die aus Ziegelsteinen gemauerten Brückenbögen darauf sollen im 11. Jahrhundert nach Christus, also zur Zeit der Seldschuken-Fürsten in Iran, auf diesen alten baugähnlichen Steinfüßen errichtet worden sein. Auch in den Brückenpfeilern finden sich offene Bögen, sodass bei hohem Wasserstand das Flusswasser weniger Druck auf die Brücke ausübt und zur gleichen Zeit mehr Wasser hindurchgelassen wird. Den Namen hat die Shahristan-Brücke von dem Ort, den sie mit den Feldern auf der anderen Seite des Flusses verbindet. Heute wird die Brücke kaum noch benutzt. Kommen wir nun aber zu den beiden in der Neuzeit touristisch wichtigsten Brücken in Isfahan und beginnen mit der 33-Bogenbrücke auf Farsi Siusepol genannt. Sie ist ein beeindruckendes Bauwerk, sowohl bei Tag als auch bei Nacht, und ein architektonisches Meisterwerk ihrer Zeit. Die 33 Brückenbogen, die sich über den Fluss spannen, haben ihr den Namen gegeben, aber sie ist auch unter dem Namen ihres Erbauers, Allahwerdihan, als Allahwerdihan-Brücke bekannt. Ihr Erbauer war ein Kanzler von Schah Abbas I., den wir ja schon als Auftraggeber für den Meydan-e-Imam und die diesen umgebenden großen Gebäude wie die Imam-Moschee und die Sheikh Lutfullah-Moschee und den Torhauspalast Ali Rabu kennengelernt haben. Schah Abbas I. wollte mit dieser Brücke eine Verbindung der Prachtstraße Chahar Bagh, also der Viergärtenstraße, mit dem Julfa-Stadtviertel, dem Wohnbezirk der Armenier und den königlichen Gärten südlich des Flusses schaffen. Die Armenier hatte der Schach als Handwerker und Künstler nach Isfahan geholt, um bei seinen zahlreichen Bauprojekten mitzuwirken. Im Jahre 1602 nach Christus, nach anderen Quellen auch schon früher, erfolgte der Baubeginn für die Siusepol-Brücke, die eine Gesamtlänge von nahezu 300 Metern, genau 290,4 Metern hat. Diese riesige Bogenbrücke ist deshalb so lang, weil der säuernde Fluss durch eine weitere stromabwärts liegende Staustufe zeitweise aufgestaut wurde, um die Bewässerung der Gärten und Felder zu garantieren. Thank you.
Die 33-Bogenbrücke in Isfahan ist 13,5 Meter breit und heute ist sie aus Denkmalschutzgründen nur Fußgängern zugänglich und für den Autoverkehr gesperrt. Sie ist ein Symbol für die meisterhaften architektonischen und künstlerischen Leistungen in der Safawidenzeit. Der Fuß dieser Brücke ist eine durchgehend gemauerte Stufe, auf der die Menschen bei Niedrigstand des Flusswassers herumlaufen und den Fluss trockenen Fußes überqueren können. Auf diesem Unterbau der Brücke erheben sich dann also die mächtigen 33 Brückenbögen, auf denen die Straße über den Fluss verläuft. Diese wiederum ist auf beiden Seiten von Arkadenbögen gesäumt, die einen schattigen Durchgang für die Fußgänger bieten. Der gesamte Brückenbau besteht aus Natursteinen, gebrannten Ziegelsteinen und Gips und soll innerhalb von 3 Jahren erfolgt sein. Für Touristen und Einheimische bieten sich heute viele Möglichkeiten, um unter und auf der Brücke zu verweilen, in Teehäusern zu sitzen und anderen Freizeittätigkeiten nachzugehen. Besonders auch im Sommer, wenn der Fluss nur wenig oder kein Wasser führt, können die Besucher Isfahans und die Einheimischen an diesem wunderschönen Ort ihre freie Zeit verbringen und dann auch unter der Brücke sitzen. Viele Isfahaner und inländische sowie ausländische Besucher genießen den Anblick der Brücke auch gerne bei Nacht, wenn diese durch die nächtliche Beleuchtung besonders imposant erscheint. Weiter östlich von der 33-Bogenbrücke finden wir eine andere historisch und touristisch bedeutende Brücke am Sayandeh-Fluss. Es ist die Khachu-Brücke, die nach dem großen Stadtteil Khachu von Isfahan benannt ist, zu dem sie führt. Die Khachu-Brücke ist eines der Wahrzeichen von Isfahan. Sie wurde rund 50 Jahre später, als die Sio Sepol gebaut, auf Anordnung von Schah Abbas II. An ihrer Stelle gab es zuvor schon eine Brücke aus der Timuridenzeit und deren Grundpfeiler wurden für die neue Brücke genutzt. Sie überspannt den Sayandeh-Fluss an einer schmaleren Stelle, sodass sie nur eine Länge von knapp 129 Metern hat und 23 Brückenbogen. Ihre Breite liegt bei 12 Metern. In ihrem Aufbau ist sie ähnlich der Sio Sepol-Brücke. In ihrer Mitte gibt es aber auf beiden Brückenseiten einen achteckigen, pavillonartigen Ausbau mit Aussichtsplattformen und Räumen, die einst zu besonderen Anlässen und zur Bewunderung der Landschaft und der Stadt durch die königlichen Herrschaften genutzt wurden. Heute finden wir eine Gemäldegalerie in diesen Pavillons auf der Brücke. Der auf der flussabwärts liegenden Seite stufenförmig abfallende Unterbau der Brücke wird bei Niedrigstand des Wassers im Sommer gerne von Besuchern als Aufenthaltsort genutzt, um die Frische und Kühle dort zu genießen. Durch Schleusentore, die an den Brückenbögen angebracht sind, kann diese Brücke auch als ein Wehr genutzt werden zur Stauung des Flusswassers, um damit Gärten und Felder zu bewässern. Damit ist diese Brücke nicht nur eine architektonische, sondern auch eine technische Meisterleistung. Aus Denkmalschutzgründen ist auch die Khachu-Brücke für den Autoverkehr gesperrt. Als weiterer touristischer Mittelpunkt in Isfahan finden sich auch hier Teehäuser und andere Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung und die Bewirtung in- und ausländischer Gäste. Der englische Politiker George Curzon nannte die Brücke 1892 die stattlichste Brücke der Welt.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Majid Vahid mit dem Titel Sitoyische Izat, auf Deutsch Im Lobpreis Gottes.
سپر آفرین فرو خواب و تنگی و مهر آفرین
شب و روز و گردان سپر آفرین فرو خواب و تنگی و مهر آفرین
همو بی نیاز است ما بنده ایم به فرمان و رایت سرف کنده ایم
همو بی نیاز است ما بنده ایم به فرمان و رایت سرف کنده ایم به فرمان و رایت سرف کنده ایم
که با آشین زهر بعد رها سرندر نیاری بدام بلا به گفتار پیغمبرت راه جوی دل از تیرگی ها بدین
همه دست نیکی بری به کوشش همه دست نیکی بریم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Weiterhin guten Empfang.
Islamischer Lebensstil. Wir beleuchten nun die Bedeutung des Gesundheitswesens im islamischen Lebensstil. Zum Gesundheitswesen gehören alle Kenntnisse und Methoden, die zur Wahrung der individuellen und allgemeinen Gesundheit beitragen. Zweifelsohne spielen die religiösen Überzeugungen eine besondere Rolle für das Wohlbefinden der Mitglieder einer Gesellschaft. Im Islam wird die körperliche und seelische Gesundheit hoch eingestuft und es werden die materiellen und spirituellen Wirkungen hervorgehoben, um die Menschen zur Beachtung der Gesundheitsregeln anzuspornen. Für einen gläubigen Menschen besteht der wohlbeste Ansporn darin, dass er bei Anhaltung der Regeln für Hygiene und Gesundheit Gottes Wohlwollen auf sich zieht und von ihm belohnt wird. Im Koran kommen häufig Wörter vor, die auf das Reine und Reinheit hinweisen. Dies zeugt für die Bedeutung, welche Hygiene und Gesundheit von Leib und Seele in den vitalen Lehren des Islams besitzen. Der Körper des Menschen ist Träger von Seele und Geist und die körperliche Gesundheitspflege wirkt sich direkt auf Geist und Seele aus. Viele Gebote des Islams gelten der körperlichen Gesundheit. Die Essgewohnheiten spielen eine besonders wichtige Rolle für die Gesundheit und der Islam hebt das Maßhalten beim Essen und Trinken hervor. In der Sure 7 heißt es in dem Vers 31 unter anderem: Und esset und trinkt, doch überschreitet dabei das Maß nicht. Wahrlich, er liebt nicht diejenigen, die nicht Maß halten. Diese Empfehlung des Korans ist eine sehr wichtige Regel für die Gesundheitspflege. Wie heutige medizinische Untersuchungen bestätigen, gehen viele Leiden auf überflüssige Nahrung zurück, die der Körper nicht braucht. Durch überflüssige Nahrung werden das Herz und die Körpersysteme belastet und drohen Erkrankungen und Entzündungen. Die Befolgung der Empfehlungen des Islams über die Ernährung gewährleistet nicht nur körperliche, sondern auch die seelisch-geistige Gesundheit. Imam Ali alayhi salam sagt dazu: Jeder, der sich beim Essen mit wenig zufrieden gibt, wird gesünder sein und sein Denken kommt in Ordnung. Ruralul Hikam. Prophet Muhammad salawatullah alayhi empfiehlt: Hütet euch vor der Füllerei, denn sie lässt das Herz hart werden und macht die Gliedmaßen des Körpers träge. Beim Gott gehorsam und die Ohren taub für guten Rat und Mahnung. Mizan al-Hikmah. Imam Reza alayhi salam sagt ebenso: Wer gesund bleiben und einen schlanken und beweglichen Körper haben will, der sollte sein Abendessen reduzieren. Mizan al-Hikmah, Hadith 264. Im Koran-Kommentar Majma'ul Bayan wird von einem renommierten christlichen Arzt des Harun al-Rashid berichtet. Eines Tages sagte dieser Arzt zu einem islamischen Gelehrten: Ich habe in eurem Himmelsbuch nichts über Medizin gefunden, während nützliches Wissen zweierlei Art ist: das Wissen der Religionen und das Wissen über den Körper. Der muslimische Gelehrte antwortete: Gott hat die medizinischen Gebote in einem halben Vers seines Buches genannt und unser Prophet hat die Medizin in folgender Anweisung zusammengefasst. Der Magen ist das Haus für alle Krankheiten und der Verzicht ist das beste aller Heilmittel und verwehre deinem Körper nicht, was du ihm an Gutem angewöhnt hast. Da sagte der christliche Arzt, euer Koran und euer Prophet hat für Galenus, den bekannten griechischen Arzt, keine Medizinlehre mehr übrig gelassen. Wir entnehmen dem Leben und den Worten des Propheten und der Edlen aus seinem Hause zahlreiche Essensregeln. Imam Hassan alaihi salam hat mehrere Essenssitten genannt, nämlich: Man muss sich kleine Bissen nehmen und das Essen gut kauen und nicht die anderen anblicken, wenn sie essen. Imam Sadiq alaihi salam sagt: Wer sich vor und nach dem Essen die Hände wäscht, dessen Essen gereicht ihm von Beginn bis zum Schluss zum Segen. Es wird ihm bis ans Lebensende wohlergehen und er wird von körperlichen Leiden bewahrt. Über die Essenssitten des Propheten heißt es, dass er gemahnt hat, man soll nicht auf Speisen oder Getränke blasen und außerdem riet er, lasst euer Geschirr nicht unbedeckt. Mizan al-Hikma.
Ein Faktor der Gesundheitspflege ist die Reinlichkeit. Der Prophet des Islams hat die Reinlichkeit sogar als eines der Zeichen für Glauben bezeichnet. Imam Ali alaihi salam sagt über die Wirkung der Hygiene auf Geist und Seele, dass sie den Menschen von Kummer befreit, denn es heißt in Usul al-Kafi von ihm, saubere Kleidung vertreibt Kummer und lässt den Gebetsdienst rein werden. Viele gottesdienstliche Werke des Menschen sind ohne die Beachtung der rituellen Reinheit und Sauberkeit nicht korrekt und werden ungültig. Der Prophet des Islams, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hat die Reinlichkeit auf verschiedene Weise betont und zum Beispiel gesagt, wasch dich oft, damit Gott dein Leben verlängert. Oder auch, der Islam ist rein, seid daher auch ihr rein und fürwahr, nur die Reinen werden das Paradies betreten. Von dem Prophet ist auch folgendes Wort: Gott ist rein und er liebt die Reinheit. Er ist der Ungepflegtheit Feind und verabscheut sie. In einigen Überlieferungen werden die positiven Folgen der Beachtung von hygienischen Prinzipien und Gesundheitsregeln genannt, wie ein längeres Leben, ein besseres Gesundheitsniveau und mehr Energien, das körperliche und seelische Wohl, die Zufriedenheit und Freundschaft Gottes, die Vollendung des Glaubens, die Belebung des Herzens, dass man ohne Arzt auskommt, dass das tägliche Brot wächst und Armut verhütet wird und Trägheit und Müdigkeit beseitigt werden. Alle Grundsätze, die für die Gesundheit des Körpers gelten, werden äußere Hygiene genannt und der Prophet ist das beste Vorbild für sie. Wir nennen noch weitere Beispiele von Empfehlungen des Propheten für die rituelle Reinheit und Gesundheitspflege. Eine saubere Bekleidung ist wichtig, denn der Koran gibt dem Propheten in Vers 4 der Sure 74 die Anweisung: Reinige deine Kleider. Aus einer Überlieferung geht hervor, dass der Prophet Ungepflegtheit verabscheute und gesagt hat: Säubere eure Kleidung und kürzt eure Haare. Seid ordentlich und sauber. Der große iranische Koranexeget Allameh Tabrataba'i sagt: Der Prophet war meistens weiß gekleidet und er hat gesagt: Kleidet die Lebenden unter euch in weiß und begrabt eure Toten auch in weiß.
Schmutz macht sich auf weißer Kleidung schneller bemerkbar und der Mensch beeilt sich mit ihrer Reinigung. Über das Leben des Propheten heißt es, er war der sauberste von allen. Beim Zähneputzen legte er eine bewundernswerte Sorgfalt an den Tag. Sein Haupt und Antlitz waren immer rein und seine Haare gekämmt. Es ging immer Wohlgeruch von ihm aus. Ein wichtiger Bestandteil der Hygiene und Reinlichkeit ist die Mundpflege. Wer in die Öffentlichkeit geht, sollte ordentlich und sauber gekleidet und um Mundpflege bemüht sein, einen guten Geruch verbreiten und nicht zulassen, dass Mundgeruch die anderen belästigt. Es heißt, als der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam von Gott berufen wurde, hat Offenbarungsengel Gabriel ihm das Zähneputzen und die Reinigung der Zwischenräume mit einem Zahnstocher empfohlen. Kitabe Mahasin. Heute weiß man, dass die Mund- und Zahnpflege für die Gesundheit sehr wichtig ist und bei ihrer Vernachlässigung zahlreiche Krankheitserreger die körperliche Gesundheit bedrohen. Der Prophet legte großen Wert auf die Zahnpflege. Er hat gesagt, der Koran kommt aus euren Mündern, so reinigt sie durch Zähneputzen. Und auch reinigt das Gebiss mit Zahnstochern, denn auf diese Weise wird der Mund gesäubert und es ist gut für ein gesundes Zahnfleisch.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.